Liebe Geschwister, liebe Besucher, lasst uns am Anfang zusammen beten. Ihr könnt dazu gerne sitzen bleiben. Lieber Vater, habt du Dank, dass du, wie wir das gerade gehört haben, uns wirklich befreit hast von der Last der Sünde, von der Strafe, von deinem Zorn. Wenn wir an das glauben, was du uns verheißen hast, habt du Dank, dass du uns, die meisten von uns oder vielleicht sogar alle, dass du uns in deiner Gemeinschaft gerufen hast. Und möchte ich bitten, dass du uns heute Morgen Ohren und Herzen öffnest, dass wir diese Botschaft wirklich neu verstehen und neu verinnerlichen und ja, dass es uns mit Freude erfüllt, was dein Evangelium sagt. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Ja, jetzt ist es schon die sechste Predigt zum Thema Reformation heute. Wir hatten ja schon gehört über Sola Scriptura, allein die Schrift. Wir hatten gehört über Solus Christus, allein durch Christus. Und heute kommen wir schließlich zu Sola Fide. Das ist lateinisch, deutsch heißt es allein der Glaube. Und da die Reformation vor 500 Jahren ihren Anfang in Europa nahm und das eben im Kontext eines Europas geschah, das fest im Griff der römisch-katholischen Kirche war, West- und Mitteleuropa, da möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Keine Angst, es ist nicht gedacht, um euch zu blamieren. Oder irgendwas? Wer von euch glaubt, dass nach römisch-katholischer Lehre der Sünder durch Glaube errettet wird? Einer? Noch jemand? Nicht sicher? Die Frage ist, wer von euch glaubt, dass nach römisch-katholischer Lehrmeinung der Sünder, der verlorene Sünder, durch Glaube errettet wird? Das ist gut geantwortet. Genau. Der Unterschied ist Glaube allein, das Wörtchen allein. Auch römische Katholiken, Daniel hat sich zu Recht mit Mut gemeldet, römische Katholiken, gut, ob sie es alle glauben oder nicht, ob sie ihrer Kirche folgen, aber die offizielle Meinung ist, ja, der Sünder wird errettet durch Glaube, aber eben nicht nur Glaube, sondern Glaube plus etwas. So, plus Werke, plus Dinge, gute Taten. Und ihre Lehrmeinung ist außerdem, auch das ist für einen anderen Sonntag mal, dass der Sünder durch Gnade errettet wird, aber eben nicht nur Gnade, sondern Gnade plus etwas anderes. Die Gnade hilft nur, aber sie rettet nicht allein die Gnade. Sie braucht noch die Mitwirkung, die eigene Mitwirkung durch den freien Willen des Menschen. Das ist auch römisch-katholische Auffassung. Nun, heute geht es um den Glauben, allein der Glaube. Einer der Kernverse, der die Reformatoren dazu gebracht hat, diese alte Wahrheit wieder zu entdecken, dass der Sünder vor Gott gerechtfertigt wird, allein durch den Glauben, ohne Werke, das werden wir heute Morgen betrachten. Und bitte seht mir nach, dass es auch heute nicht eine klassische Auslegungspredigt wird, so ein Textabschnitt, wo man so schön die Texte runtergeht, das nacheinander auslegt, sondern doch eher eine Themenpredigt. Lass uns jetzt mal gemeinsam diesen Vers lesen, Römer 3, der Vers 28. Römer 3, Vers 28. So, das Geraschle wird weniger. Dann kann ich mal lesen. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Damit das Ganze trotzdem etwas Struktur hat, möchte ich mit euch die Dinge, die in diesem Vers angesprochen werden, in drei Begriffe unterteilen. Erstens Rechtfertigung, zweitens Glauben und drittens allein. Kommen wir mal zur Rechtfertigung. Nun, die unter euch, die Eltern sind, die kennen das vielleicht, wenn eure Kinder was angestellt haben, oder, na gut, wir waren ja alle mal klein, wenn wir was angestellt haben, als wir Kinder waren, das verboten ist, dann ist eine Sache, die sie manchmal tun, dass sie sich rechtfertigen. So Sachen, so Aussagen wie: Ich wollte nur mal Staub wischen auf der Chipstüte. Der hat mich aber zuerst gehauen. Na, darum musste ich ja dann so reagieren. Du hattest aber versprochen, ich darf damit spielen. Und so weiter und so fort. Ja? Sie versuchen ihre Taten zu erklären, warum sie das gemacht haben. Und das verstehen wir oftmals in der Rechtfertigung. Das ist aber nicht die Art von Rechtfertigung, die wir meinen, wenn wir von Rechtfertigung im biblischen Sinne sprechen. Nicht ganz. In der Bibel geht es darum, dass die ganze Menschheit erstmal gefallen ist. Adam als stellvertretendes Bundeshaupt für die ganze Menschheit ist in Sünde gefallen und mit ihm wir auch. Wir hängen an Adam dran. Und dieser Fall ist so tief, wie es in Römer 3, Vers 10 Paulus sagt, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Es sind also alles Menschen auf dem Weg dahin, von Gott endgültig verurteilt zu werden für das, wie sie sind und was sie tun. Für diese Abweichung von Gottes ewigem Maßstab, von seinen Geboten. Daran wird es deutlich, was in ihnen wohnt. Und die Frage ist jetzt, wie können diese Menschen alle, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, die Gott zu Recht mit seinem Zorn, seinem gerechten Zorn strafen muss, wie kann dieses Strafurteil Gottes abgewendet werden? Wie können wir das irgendwie hinbekommen? Oder wie kann es geschehen, dass diese Menschen wieder in seine Gemeinschaft kommen? Denn ungerechte Menschen, also Menschen, die Übertreter sind, die nicht dem Gerechtigkeitsanspruch Gottes entsprechen, können nicht Gemeinschaft haben mit einem gerechten Gott und können nicht vor seinem Urteil bestehen. Wenn dieser Gott gerecht ist, dann muss er sie mit ihrer Ungerechtigkeit zu ewiger Strafe verurteilen. Also wie werden diese Menschen wieder vor Gott gerecht? Denn eines ist sicher, da sind sich alle, die römische Kirche, aber auch Protestanten oder Evangelische oder Evangelikale oder wie immer wir sie nennen möchten, sich einig: Alleine schaffen sie es nicht. Und die Uneinigkeit besteht nun darin, wie Gott den Menschen dazu verhilft, vor ihm selbst gerechtfertigt zu werden oder gerecht zu werden. Das ist zunächst mal Rechtfertigung. Wie wird ein Mensch vor Gott gerecht? So dass Gott den Menschen anschauen kann und sagen kann: Ja, du bist gerecht, dich kann ich in meine ewige Gemeinschaft lassen. Das ist Rechtfertigung. Und da gibt es jetzt verschiedene Lösungen. Und welche Lösung bot und bietet der römische Katholizismus an? Wie gesagt, wir sind ja beim Thema Reformation. Und die Reformation geschah nun mal im Kontext des römischen Katholizismus. Gut, wir haben hier, seht ihr das alle? Einen dicken, fetten, schwarzen Punkt. Gut, er hätte ein bisschen schwärzer sein können, wenn ich Wasserfarbe genommen hätte. Stellt euch vor, das ist der Sünder, schwarz eingefärbt. Es ist nichts Gutes an ihm. Gott muss ihn, so wie er ist, verurteilen. Die Lösung der römisch-katholischen Kirche ist jetzt, dass durch das Sakrament der Taufe dem Sünder Gnade eingegossen wird. Es wird ihm Gnade vermittelt und diese, und andersrum, Gnade, die wohnt ihm inne, die ist in ihm. Der Getaufte, der die Gnade empfangen hat, die in ihm ist, die in ihm wohnt, also die Wiedergeburt mit anderen Worten, also nicht nach unserer Auffassung, sondern nach deren, muss man vielleicht immer wieder betonen, die hat er nun die Aufgabe zu vergrößern, heiliger zu werden, damit dieses Schwarze immer weniger wird, das ihr da noch seht. Ne? Das ist immer noch ein dicker, fetter, schwarzer Rand rundherum. Und wie macht er das? Indem er die Sakramente benutzt. Die Beichte, die Buße und was es alles an Sakramenten gibt in der römisch-katholischen Kirche. Sakramente, das sollen Dinge sein, die Gnade vermitteln, damit der Sünder dieses Weiße immer mehr in sich ausbreiten kann. Und im Übrigen ein Seliger ist jemand, der bis zum Rand alles weiß hat. Ja, der hat es geschafft, zu Lebzeiten diesen Sündenrand wegzukriegen. Ein Heiliger, der ist quasi darüber hinausgegangen. Der hat mehr geschafft, als er schaffen musste. Das nur am Rande. Nun, was geschieht mit einem durchschnittlichen römischen Katholiken, wenn er es nicht schafft, alles Schwarze wegzukriegen, alle Sünde zu beseitigen? Nun, der Rest wird im reinigenden Fegefeuer quasi weggebrannt. Also jeder, der stirbt, oder die meisten, die sterben, gehen nach römisch-katholischer Auffassung ins sogenannte Fegefeuer. Das ist ein reinigendes Feuer, nicht zu verwechseln mit der Hölle. Und dort wird quasi der Rest an Sünden weggebrannt. Er wird gereinigt durch das Feuer und dann kann er in den Himmel. Das ist deren Auffassung. Im Übrigen, es gibt auch noch den Fall, dass jemand, der die Gnade durch die Taufe empfangen hat, diese auch wieder verlieren kann, indem er eine Todsünde begeht. Deswegen ist es eine Todsünde. Was ist eine Todsünde? Laut Katechismus der römisch-katholischen Kirche, also wenn jemand das gerne nachlesen möchte, ich habe das hier, ja, gibt es auch günstig gebraucht inzwischen, für 3 €. Da steht, damit eine Tat eine Todsünde ist, müssen gleichzeitig 3 Bedingungen erfüllt sein. Eine Todsünde ist jene Sünde, die eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand hat und die dazu mit vollem Bewusstsein und bedachter Zustimmung begangen wird. Nun, ich finde mich hier wieder. Wer von uns, Hand aufs Herz, hat noch nicht wirklich eine Todsünde begangen? Und wo genau liegt jetzt die Grenze? Wer mag das festlegen? Wo ist Todsünde? Oder wo ist einfach nur ein Versäumnis? Das wäre dann eine sogenannte lässliche Sünde. Durch die Sakramente der Taufe oder der Beichte oder der letzten Ölung können solche Todsünden dann wiederum ausgelöscht werden. Was mich überrascht hat, auch durch die sogenannte Bluttaufe, also der Märtyrertod, kann eine Todsünde dann wieder ausgelöscht werden. Erinnert mich ein bisschen an die Leute, die mit Bomben irgendwie um sich herumgeschnallt in den Himmel gehen wollen. Okay, aber dieses Phänomen gibt es im römischen Katholizismus nicht. Nun, also lässliche Sünden, Sünden, die aus Nachlässigkeit, Schwäche, Versäumnis begangen werden, die können wieder gelöscht werden, indem man zur Beichte geht und dann bekommt man Bußübungen auferlegt, also Gebete, Spenden etc., irgendwelche Dinge, die man tun muss. Ja. Gut, was geschieht mit den Werken der sogenannten Heiligen, die also mehr gemacht haben, als sie mussten? Diese überschüssigen Werke, die gehen zusammen mit den Gebeten der heiligen Jungfrau in den Gnadenschatz der Kirche. Vielleicht kann man sich vorstellen wie einen großen Behälter, wo all diese Dinge reingehen Und von da verteilt die Kirche diese Gnadenschätze quasi wieder an solche, die es nötig haben, die nicht so gut sind wie die Heiligen, die es nicht so weit gebracht haben. Gut. Martin Luther hat auch all diese Dinge geglaubt. Er hat diese Lehre angesehen. Er sah die Gerechtigkeit Gottes an und verzweifelte, weil so viel Sünde in seinem Herzen war. Er war überführt von seiner Sünde. Er hat gesehen, so viele Sünden sind eigentlich Todsünden. Er ist zigmal am Tag zur Beichte gelaufen. Sein Beichtvater ist schier kirre geworden mit diesem Mönch, der immer wieder zu ihm kam. Andere Mönchskollegen von ihm haben schon gedacht, der will sich vor der Arbeit drücken. Der hockt die ganze Zeit bei der Beichte. Der ist immer nur am Beichten, Beichten, Beichten. Und er macht dann irgendwelche Bußübungen. Und er fand auch, dass er Gott mit seinen Forderungen, seiner Gerechtigkeit und seiner geforderten Gerechtigkeit von Martin Luther regelrecht hasste. Das hat er an einigen Stellen gesagt, dass er Gott gehasst hat, bis Gott ihm die Augen öffnete und ihm das zeigte, was schon eine frühere oder viele frühere Generationen von Gläubigen, wie zum Beispiel Aurelius Augustinus von Hippo, der Kirchenvater, so klar gesehen hatten. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die einen Sünder rettet, ist nichts, das Gott in den Sünder hineinlegt. Das ist nicht, wie Gott uns das Heil zueignet, sondern es ist etwas ganz anderes. Es ist, indem er einen Tausch macht. Gott macht einen Tausch. Wir finden das sehr deutlich in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er, von Gott ist die Rede, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Was bedeutet das? Gott nimmt unsere Sünden, so wie sie sind, all unsere Sünden in Gedanken, Worten und Taten. Und auch unsere Versäumnisse. Es ist kein Unterschied zwischen lästlichen und Todsünden. Es gibt lästige Sünden, das sind sie alle, aber lästliche gibt es keine. Selbst unsere guten Taten ohne Gott, unsere frömmsten Gebete sind von Sünde befleckt. Er nimmt all das, legt sie auf den reinen Jesus Christus, der selbst keine Sünde hat. Seht ihr das? Ja, okay. Aber es ist so extrem, dass die Sünde komplett Jesus Christus bedeckt. Er wird selbst zur Sünde gemacht, steht im 2. Korintherbrief. Jesus Christus wird in Gottes Augen selbst zur Sünde. So schwarz, so dreckig, die Sünde der Menschen, die auf ihm liegt. Er nimmt sie weg von uns und er legt sie auf Christus. So, was geschieht dann? Und dann ergeht das volle, komplette Gericht Gottes über die Sünde. Die ganze Strafe geht auf ihn. Und zwar die ganze Höllenstrafe. Die ganze Sünde wird quasi an der Stelle weggebrannt, könnte man so sagen. Der Zorn ist verraucht, bis der Zorn Gottes nicht mehr da ist. Es ist alles weg. Gott hat seine Gerechtigkeit ausgeübt über die Sünde, die auf Jesus Christus lag. Und Christus aufersteht wieder und hat keine Sünde mehr. Nun, wir haben gesprochen von einem Tausch. Was ist denn der Tausch dann dabei? Wir haben gesehen, die Sünde geht zu Christus und seine Gerechtigkeit kommt zu uns. Seine Gerechtigkeit wird dem Sünder zugerechnet, angerechnet. Die perfekte Gerechtigkeit in Herrlichkeit des Sohnes Gottes rechnet er dem Sünder zu. Und der Sünder wird zum Gerechten. Obwohl wir genau natürlich wissen, was in unserem Herzen noch drin steckt. Aber das ist das, was Gott sieht, wenn er uns anschaut. Weiß, Christus, seine Gerechtigkeit, steht vor ihm. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht in sich gerecht ist. Es wurde keine Gnade in ihn hineingegossen, die ihn dann befähigt, sich selbst daraus zu arbeiten. Und darum sagte Martin Luther auch diesen berühmten Satz, simul justus et peccator, zu Deutsch, gleichzeitig Sünder und Gerechter. Die Gerechtigkeit des Sünders, die ihn vor Gott angenehm und gerecht macht, nach dem Neuen Testament und nach unserer evangelischen Überzeugung, ist keine in ihm wohnende Gerechtigkeit. Das, was den Sünder vor Gott gerecht macht, ist die angerechnete Gerechtigkeit. Gott spricht das Urteil über den Sünder, dass er gerecht ist. Wenn du vor Gott stehst, dann sieht er dich als Gerechten, obwohl du weißt, was in deinem Herzen ist. Du weißt, was du heute Morgen vielleicht noch gesprochen hast mit deinen Kindern oder mit deinem Mann oder mit deiner Frau. Und das ist vielleicht nicht in Ordnung, weil du kennst die Gedanken, die in deinem Kopf rumkreuchen und fleuchen, und du weißt auch, dass die alles andere als heilig sind oftmals. Aber Gott spricht über dich das Urteil, du bist gerecht, weil es diesen Tausch gab. Ich habe das mal durchgezählt, nur im Römerbrief kommt das Wort anrechnen 13 Mal vor. In diesem Zusammenhang. Der Sünder muss die Strafe nicht mehr tragen, weil ein anderer sie schon getragen hat und sie weggeschafft hat. Und wenn du das verstanden hast, soll dir aufgefallen sein, dass wir über eine Sache bis jetzt noch nicht gesprochen haben. Wenn dann vielleicht am Rande, kurz erwähnt, aber noch nicht wirklich. Nämlich die Frage, wie geschieht das denn, dass ich von einem Zustand so schwarz nach so, dass die Gerechtigkeit Christus mich bedeckt. Wie komme ich denn von A nach B? Wie komme ich denn von ungerecht zu gerecht? Wie geschieht das denn? Wie wird mir dieses Heil zugeeignet? Wie kann es denn sein, dass Gott mich ansieht, wie wenn ich das Leben begangen hätte, wie wenn ich das Leben gelebt hätte, das Christus gelebt hat, rein und heilig. Wie kommt es zu diesem Tausch? Und das ist der nächste wichtige Punkt, Glaube. Erinnert euch noch, was wir gelesen haben am Anfang? Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Durch den Glauben wird der Mensch vor Gott gerecht. Aber was bedeutet das? Was bedeutet in diesem Zusammenhang Glauben? Was meint die Bibel überhaupt, wenn sie von Glauben spricht? Es kommt so oft in der Bibel vor, das Wort Glauben. Und ich weiß nicht, ob es euch schockiert. Ich vermute mal jetzt nicht unbedingt, die alten Hasen zumindest nicht. Aber es meint nicht überall das Gleiche. Die Dinge sind miteinander verwandt, aber es meint nicht immer genau das Gleiche. Wenn wir zum Beispiel Johannes 2, die Verse 23 bis 25 mal nehmen als Beispiel, da heißt es von Jesus, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Was ist das für eine Art von Glaube, wo der Herr sich uns nicht anvertraut? Ein sehr oberflächlicher Glaube, der nur aufgrund von Zeichen geschieht, die Jesus getan hatte. Also kein rettender Glaube. Noch ein Beispiel. Eine andere Verwendung des Wortes Glauben, die auch manchmal vorkommt, zum Beispiel im Judasbrief, in Vers 3, bitte nicht wundern, das hat nur ein Kapitel, deswegen gibt es keine Kapitelangabe. Judas, Vers 3. Geliebte, Da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Hier beschreibt der Glaube wiederum etwas anderes, nämlich die Gesamtheit der Lehre über den Inhalt des Glaubens, was zu glauben ist, was die Bibel lehrt. Und es gibt noch einige andere Bedeutungen für das Wort Glauben. Aber keine Sorge, das ergibt sich immer aus dem Kontext. Wenn man den Textabschnitt nimmt, das Kapitel, das Buch, und dann sieht man schon, was es in dem Kontext meint, wenn da steht Glauben. Da kann also nicht allzu viel schief gehen eigentlich. Das ist das Wichtigste, dass wir die Dinge immer im Kontext betrachten. Gut, was bedeutet es jetzt, Glauben im Zusammenhang mit der Rechtfertigung des Sünders aus Glauben oder allein aus Glauben? Ihr Lieben, ich will von vornherein gar nicht vortäuschen, dass mir das selbst eingefallen ist. Ich stelle mich da einfach mal auf die Schultern von größeren Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Die Reformatoren sind im Großen und Ganzen übereingekommen, dass der rettende Glaube, der zur Rechtfertigung des Sünders führt, in drei Komponenten oder drei Teilen besteht. Und das erste davon ist Erkenntnis oder Information. Das zweite ist Zustimmung. Und das dritte ist Vertrauen. Lässt sich das mit der Bibel begründen? Natürlich. Kommen wir zur Erkenntnis oder Information. Der lateinische Ausdruck, falls ihr ein Latein-Junkie hier ist, ist Notitia. Also wir kennen das Notiz nehmen von etwas. Damit ein Sünder glauben kann, muss er erst hören, was er denn überhaupt glauben soll. Er muss die rettende Botschaft hören. Erst dann kann Glaube entstehen. Niemand glaubt aus der dünnen Luft heraus, einfach so, aus einer Laune heraus, sondern er hört etwas und da fängt der Glaube dann an. In Römer 10, Versen 12 bis 17 lesen wir genau das. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn, jetzt kommt's, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also wir haben dieses erste Element, Leute werden informiert über diese gute Botschaft. Das ist die Aufgabe eines Evangelisten, eines Predigers, eigentlich jedes Christen, diese Botschaft bekannt zu machen. Aber wir haben gelesen, es glaubt nicht jeder. Aber das ist der erste Schritt. Leute müssen es hören. Sie müssen informiert werden. Sie müssen Notiz davon nehmen. Ja, Notizia. Welche Herausforderungen stellt das in unsere Gemeinde oder an die Gemeinde überhaupt? Das ist die Herausforderung, dass wir darauf achten müssen, dass wir das richtige Evangelium weitergeben. Ein Evangelium, das nicht klar von der Verlorenheit des Menschen, nicht klar von der Sünde des Menschen und von der Strafe Gottes, vom Zorn Gottes, vom Strafleiden Jesu Christi, und von der Errettung allein aus Gnaden durch den Glauben, allein an das vollbrachte, stellvertretende Opfer Jesu Christi spricht. Dieses Evangelium ist blut- und lebenslos, es ist tot, es rettet keinen. Es muss das Evangelium sein, das im Neuen Testament vorkommt. Es bringt nichts, wenn wir den Leuten sagen, ach, du bist so unerfüllt und leer, Jesus Christus kann dir helfen, dann hast du ein erfülltes Leben. Das ist kein Evangelium, das rettet. Damit kann ich vielleicht irgendwelche dubiosen Entscheidungen für Jesus, was auch immer das sein mag, hervorrufen. Aber ich bekomme keinen rettenden Glauben. in den Zuhörern. Deswegen muss die Information schon mal richtig sein. Der Sünder hört also das Evangelium, er wird informiert. Aber die Botschaft hat bis jetzt noch keinerlei Auswirkung bei ihm. Deswegen kommt zweitens Zustimmung. Assensus, viele Lateiner unter uns, Assensus. Nun ist es wichtig, dass der verlorene Sünder das Evangelium nicht nur hört und versteht, er muss auch einsehen, dass das wirklich sich so verhält, dass das richtig ist, dass es von Gott kommt, dass das wirklich Gottes Botschaft an ihn ist. Er muss davon überzeugt sein, dass es die Wahrheit ist. Wo finden wir das im Neuen Testament? Eine Stelle, in der dieser Aspekt genannt wird, ist zum Beispiel 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, also die Thessalonicher, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirkt in euch, die ihr gläubig seid. Bei ihnen kam dann auch der dritte Schritt noch hinzu, das Vertrauen. Aber erstmal, sie haben es gesehen, oh, das sind Leute, die erzählen nicht nur irgendeine menschliche Philosophie, sondern das, was die Apostel uns sagen, was Paulus uns erzählt, das kommt wirklich von Gott. Das ist Gottes Wahrheit. Sie haben dem zugestimmt, sie waren überzeugt. Die Thessalonicher waren zutiefst davon überzeugt. So, an dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Wenn diese zwei Komponenten vorhanden sind, Information, Notiz nehmen und Zustimmung, Überzeugung, wenn das alles ist, dann ist es nicht komplett. Es ist noch kein rettender Glaube. Ich sage das deshalb, weil es mir selbst so ging. Als Kind christlicher Eltern dachte ich, dass Glauben bedeutet, alles das, was die Bibel sagt, für wahr und für richtig zu halten. Man kann dann auch irgendwann noch so ein formales Übergabegebet einbauen, mit dem man das bekräftigt. Aber es war nichts Persönliches. Nichts, an das ich mein Herz gehangen habe. Es gibt eine Personengruppe, die genannt wird im Neuen Testament, der eine weitaus bessere Kenntnis der Bibel hat. Die kennen die Bibel auswendig. Könnte man vermuten zumindest. Und sie halten es alles bis auf den letzten Buchstaben für wahr. Sie wissen, dass es stimmt, zu 100%. Und trotzdem sind sie verloren, für immer. Wir lesen über sie in Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Dämonen werden nicht gerettet, das sind die Diener des Teufels. Der Teufel und seine Helfer kennen die Bibel besser als wir. Und wissen, dass alles darin Wahrheit ist, aber das rettet sie nicht. Nur die Zustimmung zu und die Überzeugung von der Wahrheit bringt keine Rettung. Es muss noch etwas hinzukommen. Das dritte ist Vertrauen. Vertrauen. Fiducia. Diese Wahrheit, dass Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich, Gottes Sohn, ans Kreuz ging, um die Sünden von Menschen wie dir auf sich zu nehmen. Davon musst du überzeugt sein. Klar. Und dann kommt das Vertrauen hinzu und das sagt, ja, das ist nicht nur einfach wahr, sondern das ist auch für mich wahr. Ich habe eingesehen. Ich bin so ein Mensch, der das braucht. Ich komme zu Jesus Christus, ich vertraue ihm, dass er diesen Tausch machen kann, dass aus dem hier das hier werden kann, dass er mich gerecht machen kann vor Gott, dem Richter, und dass der mich dann als sein Kind annehmen kann. Vertrauen, dass er mir neues Leben und Vergebung erkauft hat am Kreuz. Ich möchte unter der Herrschaft dieses Königs leben. Und wenn wir mit offenen Augen durch die Bibel gehen, Altes und Neues Testament, dann finden wir diese Art von Vertrauen an so vielen Orten. Johannes 14, Vers 1 sagt der Herr Jesus zum Beispiel zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine Aufforderung, die trösten soll. Das ist nicht nur zur Kenntnisnahme und für Wahrhalten, sondern sie sollen ihr Herz auf Jesus Christus aufbauen. Sie sollen ihr Herz an ihm festmachen, an der Person, nicht nur auch, aber nicht nur an dem, was er gesagt hat, sondern an der Person Jesus Christus. Und da sehen wir es, es ist nicht nur intellektuelle Zustimmung, dass die Lehre Jesu richtig ist, es ist auch Vertrauen. Vielleicht glaubst du und vertraust auf die Person, die Zusagen Jesu Christi, aber du denkst, oh, mein Glaube, der ist so klein und schwach. Was ist der schon wert? Mein Glaube ist dauernd am Wackeln. Da gab es in Markus 9 diesen verzweifelten Vater, der zu Jesus kam. Sein Sohn war besessen und nur der Herr konnte helfen. Der Vater hatte davon gehört, Notizia, ja, er hat Notiz davon genommen. Er war davon überzeugt, Assensus, Überzeugung. Und er rang darum, Jesus zu vertrauen. Er wollte sein Vertrauen diesem Herrn Jesus Christus geben. Und er hat gemerkt, oh, es ist so schwach. Wir lesen in Versen 23 bis 29, was da passierte. Jesus aber sprach zu ihm: Wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Also schon allein das ist der vertrauende Glaube, dass er davon wegkommen möchte, von seinem Unglauben, dass er vertrauen möchte. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahr aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus, und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Ist es nicht manchmal so, dass uns die Verheißung der Schrift, die Verheißung des Evangeliums ein bisschen vorkommen wie Theorie? Es ist alles so weit weg. Die Tat Christi am Kreuz, das ist 2000 Jahre her. Wir stimmen dem theoretisch zu und haben einen so schwachen Glauben. Und so ging es diesem Vater auch. Aber das bisschen, was er hatte, dieses sich ausstrecken, ja, ich möchte Jesus Christus vertrauen, das hat gelangt. Das war's. Dieses wackelige Vertrauen auf das Versprechen Jesu hat gereicht. Martin Luther hat ein wunderschönes Beispiel für starken und schwachen Glauben in die Verheißung des Evangeliums mal gemacht. Er sagte: Es ist natürlich wahr, dass ich und du nicht die rettende Wahrheit so fest glauben und festhalten, wie Petrus es tut. Aber wir haben ein und denselben Schatz. Zwei Personen mögen Gläser mit Wein in ihren Händen halten. Die Hand des einen bebt, die Hand des anderen nicht. Zwei Personen mögen einen Beutel voll Geld halten, einer mit einer schwachen Hand, der andere mit einer starken Hand. Ob die Hand nun stark oder schwach ist, tut nichts zum Inhalt des Geldbeutels hinzu oder nimmt etwas davon hinfort. Der einzige Unterschied zwischen mir und Petrus ist, dass er den Schatz fester hält als ich. Ja? Ob ich den Glauben, die Verheißung so halte oder ob ich es so halte, das ändert nichts an dem, was drin ist. Die Zusagen gelten gleichermaßen. Ob ich auf wackeligen Füßen stehe oder auf festen, Hauptsache ich stehe auf dem festen, auf dem richtigen Grund. Und vielleicht gehörst du zu den Leuten, deren Hand, die den Schatz des Glaubens festhalten, die Verheißungen des Evangeliums, die so ein bisschen wackeln. Aber es ist nichtsdestotrotz der gleiche Schatz wie der, den die Apostel, ja, Paulus, Petrus, selbst auch gehalten haben. Die Hand des einen zittert, die Hand des anderen ist fest, aber der Inhalt ist das Entscheidende. Dass wir mit unserem Leben verzweifelt an dieses Versprechen uns klammern, dass Gott uns die Gerechtigkeit Jesu schenkt, wenn wir ihm vertrauen, das ist der Glaube, der in Römer 3, Vers 28 gemeint ist. Aber ist es wirklich denn nur Glaube? Das bringt uns zum letzten Punkt. Allein. Allein. Ein letztes Mal für heute, Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich sonst immer die Schlachter-Übersetzung genommen habe und heute ausnahmsweise mal die Luther-Übersetzung. Ja, gut. Ach, du nimmst mir ja, du nimmst mir das Butter vom Brot hier. Ja, wenn ihr in eure Schlachter, Elberfelder, was auch immer ihr habt, reinschaut, außer Luther, da ist ein Wort nicht da im Grundtext, was Luther aber reingetan hat, nämlich das Wort allein. Aber er hat nie behauptet, dass es im Grundtext da ist. Er hat damit unterstreichen wollen, was ihm so wichtig war, dass es wirklich allein der Glaube ist, ohne Werke. Der Sinn ist da, das Wort nicht, aber der Sinn ist da. Nun, vor ein paar Jahren bin ich mal nach Hamburg gefahren. Ich weiß nicht, ist der Micha heute da? Also nicht der hier vorne, sondern der aus Hamburg? Nee? Okay. Also sonst hätte ich ihn gebeten, mich zu korrigieren, wenn das nicht stimmt. Also ich habe die Eigenart, wenn ich irgendwo hinfahre, dann interessiere ich mich natürlich für die lokalen Spezialitäten vorher und lese mir das ein oder andere auch an. Und wenn man nach Hamburg geht, dann muss man natürlich mal ein Fischbrötchen probieren. Ne? Und dann habe ich geguckt, gegoogelt, wo ist das beste Fischbrötchen zu kriegen und Matjesbrötchen. Sandra sagte immer Quietschebrötchen, weil es an den Zähnen so quietscht. Aber da, gut, das gehört nicht dazu. Ja, an Landungsbrücken in Hamburg am Hafen gibt es solche. Und dann habe ich gelesen, wenn man ein Fischbrötchen haben möchte, das wirklich nur aus Brötchen und dem Matjeshering besteht, dann sagen die Einheimischen ohne Gedöns. Also keine Gurken, Tomaten, Salatblätter, keine Ahnung, was man da alles noch reintun kann, was das Ganze nur... Ja, verunreinigt nicht, aber was, das ist einfach, ja, nee, aber es ist einfach, gehört nicht da rein. Es ist, ohne Gedöns. Also, dann gehe ich nicht an die Fischbude und sage, ich hätte gerne ein Fischbrötchen ohne Gedöns. Allein das Fischbrötchen. Nein, es reicht, wenn ich sage, ohne Gedöns. Choris im Griechischen, ohne. Da ist das mit gemeint. Ohne Gedöns, ohne Werke. Nur der Glaube, allein der Glaube. Da kommt nichts anderes mit dabei. Ohne des Gesetzes Werke steht hier. So ist es im Vers 28. Wenn man die Werke weglässt, die ein Mensch selbst tut, um sich bei Gott selbst gerecht zu machen, dann muss zwangsläufig daraus folgen, dass es Glaube allein ist, der rettet. Alles, was zum Glauben hinzukommt, macht ihn wertlos. Gut, das ist beim Fischbrötchen nicht ganz so extrem. Ne? Eine Gurke verdirbt das ganze Ding jetzt nicht total. Ne? Ja, natürlich. Wir hatten vor 2 Wochen von Dominik gehört über die Wiedergeburt, dass Gott uns nicht nur gerecht spricht, sondern uns auch ein neues Herz gibt. Also wir haben heute von dem hier gesprochen. Nehmen wir mal die Innenansicht. Die ist dann quasi so, ne? Gott tut dann aber natürlich auch noch was im Herzen. Die Wiedergeburt. Er schenkt auch in uns eine Änderung. Aber das ist nicht das, was uns vor Gott gerecht macht. Vor Gott gerecht macht uns die Zurechnung von Christi Gerechtigkeit. Das darf man nicht vermischen. Wir glauben ohne jegliche Voraussetzung. Wir bereiten uns nicht quasi unser Herz vor, dass unser Herz erstmal besser wird und dann kommt dann die Gerechtigkeit Jesu Christi oben drüber. Gott schenkt uns natürlich auch ein neues Herz, das gute Werke tun will. Die haben aber nichts mit unserer Errettung zu tun. Und Christus hat uns auch zu guten Werken geschaffen. Auch das haben wir gehört. Aber das ist nichts, was unsere Errettung bewirkt. Es hat nichts mit unserer Gerechtigkeit vor Gott zu tun, sondern mit einem neuen, praktischen Leben in Heiligkeit. Das folgt, wenn Gott uns erst aufgrund unseres Glaubens ohne Werke gerecht gesprochen hat. Das ist wieder ein entscheidender Unterschied zwischen der Lehre der römisch-katholischen Kirche und dem Evangelium. Die Gleichung, wenn man das mal mathematisch ausdrücken will, R.C. Sproul hat es gemacht, ein Bibellehrer, der vor ein paar Wochen heimgegangen ist. Er hat Gleichungen gemacht. Einmal die römisch-katholische Version ist Glaube plus Werke gleich Rechtfertigung. Wobei natürlich der Heilige Geist gesagt wird, dass er hilft. Ein bisschen so wie beim E-Bike. Ne? Wir müssen selber strampeln, aber wir kriegen Hilfe dabei. Ne? So, die Gleichung des Evangeliums, der Bibel, die geht aber so. Glaube gleich Rechtfertigung plus Werke. Denn Glaube wird ersichtlich, indem ich traue auf das Werk Jesu Christi und daraus folgen Werke, die meinen Glauben sichtbar machen. Es ist Glaube allein, der rettet, aber es ist ein Glaube, der niemals allein bleibt, wenn er echt ist. Ein Glaube, der errettet, bringt immer etwas mit sich. Der zieht Werke nach sich, aber es sind nicht die Werke, die erretten. Aus einem dankbaren, wiedergeborenen Herzen werden diese Werke hervorgebracht. Und sie sind eine Folge der Rechtfertigung allein aus Glauben. Es ist der Glaube allein, der dich gerecht vor Gott darstellt. Glaube allein, wenn du heute noch nicht auf Jesus Christus vertraust zur Vergebung deiner Sünden. Wenn du merkst, oh, ich bin eigentlich vielleicht an diesem Punkt Überzeugung stehen geblieben, aber es ist nicht mein eigenes. Ich habe noch nicht dieses weiße Gerechtigkeitskleid selbst angezogen, dann ist heute der Tag, wo sich das ändern kann. Lauf nicht länger weg. Versuch nicht länger, dich vorher noch irgendwie in eine bessere Version von dir selbst aufzupolieren. Werke kannst du vergessen. Es macht dich nicht besser. Manche haben auch Angst davor, was dann kommt. Oh, wenn ich jetzt wirklich auf Jesus vertraue und oh, dann habe ich diese ganzen Auflagen, was ich alles nicht machen darf und nicht machen soll. Martin Luther vergleicht es mal in einer seiner Tischreden, ist mir leider nicht aufgeschrieben, ist nur gelesen. Er erzählt, dass er als Kind an Karneval, anscheinend war das so üblich wie heute bei Halloween, dass sie von Haus zu Haus gehen und an die Tür klopfen und irgendwelche Sachen von den Leuten geschenkt haben wollen. Und ein Nachbar, zu dem er gelaufen ist mit seinen Spielkameraden, der hat die Kinder erschrecken wollen. Und sie haben geklopft und dann hat er von innen drin geschimpft. Und das klang wie ein Wutausbruch für die Kinder, da sind sie alle weggerannt. Der wollte aber eigentlich den Kindern Wurst schenken. Dann sind die weggerannt und er noch mit der Wurst hinterhergewunken: Mensch, Kinder, bleibt doch hier, ich will euch da Wurst schenken, hier gibt es was Gutes. Die hatten so eine Angst, die sind weggerannt. Und dann sagt er: So ist es bei manchen Leuten. Christus kann mit seinen Verheißungen winken, aber sie haben Angst vor ihm, sie rennen weg. Komm doch zu Christus. Du musst vor nichts Angst haben. Und komm so, wie du bist. Und glaube sein Versprechen, dass er mit seiner Gerechtigkeit dein Leben ohne Jesus Christus, dein sündiges Leben überkleidet. Und schieb es nicht auf, sondern glaube heute noch. Lass uns noch zusammen beten. Können dazu sitzen, danke. Lieber Herr Jesus, hab du Dank, dass du Sünder gerecht machst, indem du ihnen die Gerechtigkeit zurechnest. Und hab du Dank, dass du das für so viele von uns schon getan hast und dass du es seit 2 Jahrtausenden schon getan hast. Dass so viele durch dich gerettet worden sind, durch den Glauben an dich, und dass es nichts gibt, das wir hinzufügen können oder dürfen. Und wir möchten dich bitten für die auch unter uns, die ihr Vertrauen noch nicht auf dich gesetzt haben, dass du das doch schenkst, dass du Herzen öffnest, dass du in Herzen einziehst, dass du es schenkst, dass Menschen dem Glauben gehorsam werden. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen.